Ihr Lieben, ich möchte ein Wort aus dem Jesaja Kapitel 54 euch noch vor Augen führen und ein wenig darüber reden, nicht sehr ausführlich, mehr andeutend. Das ist ein Wort, das in Vers 2 steht, Kapitel 54, Vers 2, das mir irgendwie aufs Herz gefallen ist für diesen heutigen Abend, es zu darüber einige Gedanken auszusprechen, auch im Blick auf das neue Jahr, das vor uns liegt. Da spricht Gott in Jesaja 54, Vers 2: Mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht. Mach deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Ihr Lieben, das ist ein Wort, wo ich denke, dass es eine ganz tiefe Bedeutung haben könnte für viele von uns in diesem neuen Jahr. Weil ich davon zutiefst überzeugt bin, dass Gott eine Ausdehnung, eine Ausweitung haben möchte. Dass es aus seinem Herzen ist, zutiefst auf seinem Herzen ist, dass etwas in uns, in unserem Leben, und ich beziehe das jetzt ganz persönlich auf uns, dasselbe kann man jetzt auch auf die Gemeinde aussprechen, aber ich rede jetzt einmal als eine persönliche Botschaft an jeden Einzelnen von uns. Wir alle stehen am Beginn des neuen Jahres vor dieser Herausforderung: Mache den Raum deines Zeltes weit und spanne die Seile weit. Das spricht von Wachstum, Veränderung, Ausdehnen, Strecken, all diese Begriffe, die da hineinpassen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was Gott hervorbringen möchte in uns. Und dazu braucht er unser Ja. Es ist nämlich eine Aufforderung. Mache den Raum deines Zeltes weit. Also ich bin gefordert, etwas zuzulassen, etwas zu wollen, mich nach etwas auszustrecken, was mich streckt, was mich weitet, was mich vertieft, was mich wachsen lässt, wie man das jetzt auch immer ausdrücken möchte. Und jetzt anders gesagt, würde das heißen: Wir dürfen uns nicht zufrieden geben mit dem, was momentan ist. Wir dürfen uns nicht zufrieden geben mit dem, was momentan ist, der Ist-Zustand. Das meine ich für unser ganzes Leben, für unser ganzes, auch geistliches Leben, aber es gibt nur ein Leben, es gibt nicht ein geistliches und weltliches Leben, also unser Leben. Es gibt eine falsche Zufriedenheit, es gibt eine richtige Zufriedenheit. Eine richtige Zufriedenheit ist, dass wir dankbar sind für all das, was der Herr bis jetzt schon getan hat. Eine falsche Zufriedenheit ist, wenn wir sagen: Das ist genug, Herr. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Ihr Lieben, es ist etwas, was wir ja merken in unserem Leben selber, vor allem, wenn wir schon längere Zeit mit Jesus gehen, dass es da auch ein Problem gibt, in dem Sinne, dass wir manchmal zu schnell genügsam werden. Genügsam werden mit dem, was wir bis jetzt empfangen haben, was wir bis jetzt erreicht haben, was uns bis jetzt geschehen ist. Es gibt so ein Leben mit Jesus, wo man sich schon ein bisschen eingerichtet hat, wo man schon, Jesus kennt man ja doch einigermaßen, man ist zufrieden mit den Segnungen, die man empfangen hat, man ist gut eingebettet in die Gemeinde, man ist in einem Dienst auch drinnen, es läuft so rund und dann wird man sehr schnell genügsam. Und dieses Wort ist eine totale Herausforderung, nicht genügsam zu sein in einem falschen Sinne. Ihr Lieben, wir sind manchmal genügsam, weil wir bequem geworden sind. Die Bequemlichkeit ist eine schreckliche Sache für Christen. Wo man sich sozusagen irgendwo eben eingerichtet hat in seinem geistlichen Alltag. So die ganze Woche ist so irgendwie eingeteilt und man vollzieht das alles und man wird genügsam. Und ihr Lieben, das hat natürlich auch zur Folge, wenn man bequem ist, dass man dann sich ungern aus dieser Bequemlichkeit herausholen lässt. Dass man ungern aus einer Komfortzone heraustritt. Denn das ist unbequem. Man hat so irgendwie auch eine unausgesprochene Tendenz im Hintergrund, man will eigentlich nicht aus diesem Gewohnten heraus, weil es das kostet etwas. Das würde mich sozusagen in eine Situation bringen, wo ich nicht einfach bequem, so wie es bisher immer war, meinen Alltag leben kann. Ihr Lieben, wenn es heißt, mache den Raum deines Zeltes weit, dann heißt es auch, mach dich darauf gefasst, dass in deinem Leben Dinge passieren werden, dass Gott dich vor Situationen stellt, die äußerst unbequem sind. Und da braucht es unser Ja im Vorhinein. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft für das kommende Jahr. Ich habe so den Eindruck, dass Gott etwas von jedem von uns haben möchte, wo wir sagen, okay, ich bin bereit, den Raum meines Zeltes weiterzumachen und auch Ja zu sagen für etwas, was mich etwas kostet, was unbequem ist. Und unbequem auch in der Richtung, dass es mich aus meiner Starrheit herausholt. Ihr Lieben, wir sind als Christen oft sehr unflexibel. Eben, es war immer schon so und so soll es auch bleiben, das ist ja alles okay. Und diese Unflexibilität, die wird Gott irgendwie auf die Probe stellen, ob wir anfangen, flexibel zu sein. Das ist auch nicht sehr angenehm manchmal. Und das ist ja verbunden auch damit, dass wir oft Angst haben vor Veränderung und Angst haben vor Neuem. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wir haben Angst vor Neuem. Warum? Weil wir es nicht kennen. Und weil es uns eben herausholt aus manchen Gewohnheiten und aus manchen Bequemlichkeiten. Wir haben Angst vor Veränderungen, weil das uns etwas kostet, im wahrsten Sinn des Wortes. Etwas kostet. Und ihr Lieben, das ist etwas, wo ich denke, wir gehen in eine Zeit hinein, von der ich überzeugt bin, dass Gott wirklich große Dinge tun wird, auch mitten unter uns. Und da braucht er ein Volk, das bereit ist, das Zelt, den Raum seines Zeltes auszuweiten. Bereit sind, in neue Dimensionen vorzudringen. Bereit ist, flexibel zu werden. Bereit ist, neues Land zu gewinnen. Bereit ist, Veränderungen zuzulassen. Ja, sich auch danach auszustrecken. Und ihr Lieben, das hat eine Dimension, die jetzt unser ganzes Leben betrifft. Das ist nicht nur in diesem oder jenem Bereich, sondern es braucht eine Ausdehnung, eine Ausweitung in allen Bereichen. Und ich empfinde, wie Gott fragt, bist du bereit, bin ich bereit, den Raum meines Zeltes auszuweiten? Von vornherein, bevor ich weiß, was das bedeutet, bin ich bereit, ein Ja zu sagen. Und wenn es unangenehm ist, wenn es mich das oder jenes kostet. Nun, ihr Lieben, ich möchte vier Dinge erwähnen, die nicht lange ausführen, sondern nur zur Anregung weitergeben. Keine großartig neuen Dinge, sondern vier Dinge, wo ich denke, die mir auf dem Herzen sind, sie auszusprechen, wo ich empfinde, dass Gott uns aus ausweitet, wo Gott möchte, dass wir uns ausweiten lassen, wo er möchte, dass wir unser Ja dazu sagen. Das Erste, und das ist auch das Wichtigste, ist, ich glaube, dass Gott möchte, dass wir von ganzem Herzen nach neuerer, tieferer Erkenntnis Gottes trachten und nach tieferer Gemeinschaft mit ihm. Ihr Lieben, das ist ein Lebensprogramm. Und das heißt auch für 2012, und zwar im Sinne einer Vertiefung, im Sinne einer Ausweitung, mehr. Ihr Lieben, es ist für jemanden eine ganz schwierige Sache, wenn er sagt oder meint, ja, ich habe schon genug Erkenntnis Gottes. Und so wie es läuft in meiner Gemeinschaft mit Gott, ist alles okay. Das Entscheidende, ihr Lieben, das Gegenteil von Zufriedensein im richtigen Sinne ist Hunger haben. Das Gegenteil von Sattheit ist, dass wir hungrig und durstig sind. Und ich glaube, dass wir da in erster Linie gefragt sind, bist du bereit, den Raum deines Zeltes in die Richtung zu erweitern, dass du einen unbändigen Hunger entwickelst nach mehr Erkenntnis von Gott und mehr Gemeinschaft mit ihm. Ihr Lieben, wir reden eh ständig darüber. Und trotzdem, ihr Lieben, können wir nicht genug davon reden, hören und darauf reagieren. Und das, was dabei für mich eigentlich das Umwerfendste ist, ist, wenn ich merke und sehe und erkenne, dass ja am Anfang dieser ganzen Sache Gott selber steht mit seiner Sehnsucht nach Gemeinschaft mit mir. Das ist das Umwerfendste, was es gibt. So beginnt's ja. Es beginnt ja nicht mit meiner Sehnsucht nach Gemeinschaft mit ihm, sondern seiner Sehnsucht. Das heißt, wenn wir uns ausstrecken nach Gemeinschaft mit ihm, ist es ja eine Antwort auf etwas, was von ihm kommt. Er hat eine unglaubliche Sehnsucht nach Gemeinschaft mit jedem von uns. Und das ist für mich etwas, was ich nicht begreife. Da gibt es Milliarden Menschen. Da gibt es Milliarden Menschen, die heute leben, die schon gelebt haben, die jetzt auf Erden leben, viele, viele Millionen, die im Himmel leben. Und mit allen ihnen möchte er und hat er zum Teil Gemeinschaft. Sein Ziel ist, mit allen Gemeinschaft zu haben. Das ist für mich unfassbar. Ich bin ein kleines Stecknadel im Heuhaufen, wenn ich jetzt von der Größenordnung rede, und mit diesem Stecknadel will er Gemeinschaft. Ist das nicht unfassbar? Manchmal kommen so in den Gedanken, wie macht es eigentlich Gott nicht? Ich meine, so viele, gleichzeitig Hunderte, Tausende, mit allen ist er überall und Gemeinschaft. Und trotzdem ist es wahr. Er will echte, innige, tiefste Gemeinschaft mit uns haben. Es ist fantastisch. Und er will, dass wir darauf antworten, dass wir auf diese Sehnsucht mit derselben Sehnsucht antworten und uns da ausweiten und ausstrecken lassen. Tag für Tag für Tag. Herr, ich will mehr von dir erkennen. Ich möchte tiefer mit dir Gemeinschaft haben. Ihr alle kennt dieses herrliche Wort in der Offenbarung, in Kapitel 3, Vers 20 oder 16, eins von beiden. Dieses Wort, das man oft verwendet in Evangelisationen, aber es ist eigentlich nicht ein evangelistisches Wort. Es ist ein Wort, das an Jünger geschrieben ist. Es ist ein Wort an die Gemeinden, an diese sieben Gemeinden. Es ist in dem letzten Sendschreiben, wo es heißt von Jesus an die Gemeinde: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und auftut, bei dem werde ich einkehren und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Ihr Lieben, das ist nicht ein Wort, das ursprünglich so gemeint ist, dass es Ungläubige aufruft, das erste Mal ihr Herz zu öffnen, damit Jesus einkehren kann und dann Herr des Lebens werden kann. Denn der Adressat ist ein ganz anderer. Es ist im Grunde genommen die Endzeitgemeinde, die hier angesprochen wird. Täglich klopft Jesus bei uns an. Täglich klopft er an, das ist ein Bild, in dem er ausdrückt, ich sehne mich danach, mit dir Gemeinschaft zu haben. Das Klopfen an der Türe ist ein Ausdruck von dem unbedingten Willen der Gemeinde, der Absicht, mit der Person, die da drinnen ist, Gemeinschaft zu haben. Ich will mich mit dir hinsetzen. Ich will mit dir das Mahl teilen. Mahl war natürlich im Orient das Gemeinschaftsereignis schlechthin. Ausdruck von inniger Gemeinschaft. Mir geht das nie aus dem Kopf, wie Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammen war, bevor er gekreuzigt, also gefangen genommen wurde. Bei diesem Passamahl, das er gefeiert hat. Da heißt es, mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt. So ist es in der Elberfelder Übersetzung. Mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Mahl zu feiern. Und das sagt der Schöpfer des Universums. Nicht irgendjemand. Und das ist der Ausgangspunkt, ihr Lieben. Das ist der Ausgangspunkt, der uns so überwältigen muss, dass wir sagen, ja Herr, ich will von ganzem Herzen. Und ich werde es mich auch etwas kosten lassen. Und ihr Lieben, da liegt ja oft das Problem, dass wir dann in der Endeffekt, im Alltag, nicht die Schritte setzen und uns von anderen Dingen oft ablenken lassen. Dass wir nicht in der Weise, wie seine Sehnsucht uns entgegenkommt, mit unserer Sehnsucht reagieren. Aber das ist etwas, wovon ich glaube, dass der Herr wachsen lassen möchte im neuen Jahr. Bei mir und bei jedem von uns. Einen tieferen Hunger, der tatsächlich zu echteren, konsequenteren Schritten führt, wie auch immer der Herr das tut. Und da wird er mit jedem selber reden. Da gibt es auch nicht eine Schablone. Aber diese Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und wir kennen ja dieses Wort von David, dieses Wort in Psalm 27, wo er in Vers 4 schreibt, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, nämlich zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn. Das Haus des Herrn ist ein Bild für die Gegenwart Gottes. Wohnen ist ein Bild für Leben. Nicht nur hier und da, nicht nur in einem Gottesdienst, nicht nur in der einen oder anderen stillen Zeit, sondern zu leben in der Gegenwart Gottes. Ihr Lieben, das ist die Frage, die ich an mich selber stelle. Was kann ich tun? Wie kann ich auf diese Sehnsucht, die Gott mit mir hat, nach Gemeinschaft mit mir, kann ich antworten? Wie kann ich leben in der Gemeinschaft mit ihm? Tag für Tag. Stunde für Stunde in der Gemeinschaft mit ihm, da muss mir der Heilige Geist helfen. Das Wohnen im Hause des Herrn. Und das andere, was hier der David sagt, ist, dass er sagt, anzuschauen, ich trachte danach, das ist Gemeinschaft mit ihm, anzuschauen, deine Freundlichkeit, ist das nicht herrlich ausgedrückt? Ich möchte anschauen, dich anschauen. Und deine Freundlichkeit, das ist Gemeinschaft. Wenn wir anschauen ihn, wenn wir uns erinnern an seine Freundlichkeit, wenn wir mit einem Herzen voller Dankbarkeit ausgestattet werden, uns jeden Tag ausstatten lassen für das, was er schon getan hat, wenn wir seine Freundlichkeit anschauen, dann bleibt uns das Murren im Hals stecken. Wenn wir seine Freundlichkeit sehen. Und das Dritte, was David hier sagt, ist, er sagt, wohnen im Hause des Herrn, anzuschauen deine Freundlichkeit. Und das Dritte ist, nachzusinnen, nachzudenken. So wie im Psalm 1 es heißt, nachzudenken über das Wort Gottes, meditieren. Ihr Lieben, das sind Möglichkeiten, Formen, Andeutungen der Gemeinschaft mit dem Herrn. David hat es so ausgedrückt, ich trachte danach, zu leben im Hause des Herrn. Nicht, er hat ja nicht gewohnt im äußerlichen Sinn im Tempel. Es war noch kein Tempel. Er hat aber in dem Zelt, wo die Stiftshütte, wo die Bundeslade drinnen war, das meinte er. Und das heißt, in seiner Gegenwart möchte ich leben, Tag für Tag. Mir dessen bewusst werden. Wir müssen uns dessen bewusst werden, dass der Geist Gottes in uns wohnt und dass wir jederzeit Gemeinschaft mit ihm haben können und durch ihn mit dem Vater und mit dem Sohn. Jederzeit. Und dass da ein Hunger entsteht in uns, in diese Richtung. Ihr Lieben, darin wollen wir wachsen. Das wäre etwas, wenn wir alle sagen, ja, in 2012, da wollen wir wachsen, in diese Richtung, uns ausweiten, in unser Erkenntnis Gottes, so wie Paulus sagt, ihn möchte ich erkennen. Ihn möchte ich erkennen. Das sagt nicht ein Paulus unmittelbar nach seiner Bekehrung, wo er ihn noch nicht gekannt hat, sondern schon lange nachher, ihn möchte ich erkennen. Die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, das gehört dazu. Darin möchte ich wachsen. Und ich denke, wir alle wollen darin wachsen. Das ist eine Herausforderung für das Jahr 2012. Ein zweiter Bereich, von dem ich meine, dass Gott eine Betonung legt, ist, er hat eine große Sehnsucht danach, ihr Lieben, dass wir den Zelt, dass wir den Raum unseres Zeltes ausdehnen im Zusammenhang mit unserer persönlichen Heiligung. Heiligung unseres Wesens, Heiligung unseres Charakters, Heiligung unserer Motive. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir es immer wieder neu verstehen. Gott ist wichtiger, wer wir sind, als das, was wir tun. Gott ist wichtig, wer wir sind und wozu wir uns machen lassen von ihm. Er schaut mehr auf unser Herz als auf unser Tun. Und darin möchte ich wachsen, ihr Lieben, in der Heiligung. Und ich glaube, dass das ein besonderer Bereich ist, wo Gott möchte, dass wir sozusagen in diesem neuen Jahr einen Schwerpunkt drauf legen. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. 1. Thessalonicher. Das ist der erklärte Wille Gottes, eure Heiligung. Ihr Lieben, das ist deswegen so wichtig, weil wir überall sehen können, in der ganzen Bibel, aber auch in der Geschichte der Christenheit, dass wenn wir nicht nach Heiligung trachten, dann ist das oft und oft ein Hindernis dafür, dass Gott das durch uns durch hindurch bewirken kann, was er eigentlich tun möchte. Wenn wir Heiligung missachten, dann legen wir Gott sozusagen einen Stein in den Weg. Dann ist es oft etwas, was ihn behindert daran, dass dieses oder jenes durchbricht. Sogar Verheißungen können manchmal nicht durchbrechen. Aber es hat auch einen großen Zusammenhang für unseren eigenen Dienst. Ihr Lieben, es geht nicht nur darum, dass wir alles Mögliche für den Herrn tun, sondern es geht darum, wie wir es für ihn tun. Aus welcher Haltung wir es heraus tun. Mit welcher Motivation wir es heraus tun. Und daran, dass der Heilige Geist da an dieser Stelle mit uns im nächsten Jahr tiefer geht, das sollte unser Wunsch sein. Das ist eine Streckung und eine Ausweitung, die wichtig ist. Ihr Lieben, wir wissen, Streit, Unversöhnlichkeit, Eifersucht, Stolz, Unreinheit, böses Reden und böses Denken und sind Hindernisse. Ihr Lieben, und darum ist es so wichtig, dass wir, wo überall der Heilige Geist uns solche Dinge aufdeckt, dass wir mit Freuden sagen, ja, da möchte ich dem Geist Gottes Raum geben, dass da ein Durchbruch geschieht, wie auch immer er das tun möchte. Wir brauchen das so dringend. Ihr Lieben, wenn Erweckung geschieht, dann braucht es geheiligte Gefäße. Und Erweckung wird geschehen. Und darum legt der Herr da einen großen Schwerpunkt darauf, dass wir uns weiten lassen, dass wir Ja sagen zur Heiligung unseres Charakters, Heiligung unserer Motive und Heiligung unseres Wesens, paulinisch ausgedrückt, dass der neue Mensch wächst, dass der alte Mensch stirbt. Ein wichtiger täglicher Vorgang. Ein täglicher Vorgang. Und wenn der Geist an dieser Stelle mit uns redet, dann lasst uns mit Freude das ergreifen und dem Geist Gottes Raum geben, dass er das auch wirklich an uns tun kann. Ein dritter Gedanke. Ich glaube, dass das Ausweiten, um das es geht, auch mit Folgendem zu tun hat. Ich denke, Gott möchte, dass wir in diesem kommenden Jahr noch viel mehr in das Reich Gottes investieren. Investiere in das Reich Gottes. Das wäre jetzt natürlich eine eigene Predigt oder auch mehr, aber ich will das jetzt gar nicht insgesamt ausführen. Ich sage nur, das ist von größter Bedeutung. Eine Investition, unsere Investitionen, die wir in diesem neuen Jahr tätigen, sollten ins Reich Gottes gehen. Die größten Investitionen in allen Bereichen unseres Lebens sollten ins Reich Gottes gehen. Das sollte eine Priorität sein. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Um das jetzt deutlich zu machen, ist ganz wichtig, ihr Lieben, in der Bibel wird keine Unterscheidung gemacht zwischen einem sogenannten geistlichen Leben und dem weltlichen Leben. Also das geistliche Leben ist das, was wir hier betreiben in der Gemeinde und die Dienste in der Gemeinde haben und das weltliche, was wir zu Hause machen, im Alltag, im Beruf und so weiter. Ihr Lieben, das gehört zusammen, das ist eine Einheit. So wie ich eine Einheit bin, ich kann nicht in der Kirche was anderes sein wie in der Welt. Und das sollten wir auch nicht. Deswegen Investition ins Reich Gottes ist nicht nur Investition in die Gemeinde, sondern ist Investition in das Reich Gottes in der Welt. In unserem Arbeitsplatz, in unseren Arbeitsstellen, in unseren Schulen, in unseren Familien, in unseren Beziehungen, überall. Investiere in das Reich Gottes. Das heißt, allem, was dem Reich Gottes dient, in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde, da hinein sollen wir investieren. Und das bedeutet nun, dass der Geist Gottes uns einfach zeigt, was das bedeutet. Was das bedeutet. Wie wir investieren können. Wie wir mehr investieren können. Neu investieren können. Auch manchmal Neues beginnen können. In der Kraft des Heiligen Geistes, weil Gottes Geist es möchte. Und wenn er es möchte, dann wird er uns auch dazu die Kraft geben und die Möglichkeit geben. Alles, was dient dem Reich Gottes, da hinein sollen wir investieren. Alles, was uns Gott gegeben hat, an Gaben, an Zeit, an Finanzen, an Hingabe, alles ins Reich Gottes. Ins Reich Gottes. Und wie gesagt, Reich Gottes ist, dass alles, was Gott in dieser Welt tut, in die Welt durchbricht. Reich Gottes ist nicht Gemeinde. Gemeinde ist eine Basis für das Reich Gottes. Aber Reich Gottes ist viel, viel, viel mehr. Gemeinde ist ein Ort, wo wir zugerüstet werden für einen Dienst in der Welt, damit das Reich Gottes überall gebaut wird. Also investieren in das Reich Gottes heißt nicht, jeder soll jetzt seinen weltlichen Beruf verlassen und soll irgendeinen geistlichen Beruf machen und auf Spendenbasis leben. Das ist nicht das, was ich jetzt meine. Wenn du verdienst, dann verdiene gut und dann gib viel Geld für das Reich Gottes. Das ist Investment in das Reich Gottes. Wenn du in einer Arbeitsstelle bist, dann vertrete das Reich Gottes dadurch, dass du korrekt bist, dass du genau bist, dass du einer bist, auf den man sich verlassen kann, einer, der nicht bestiehlt, einer, der vertrauenswürdig ist und so weiter und so weiter. Das ist Investment in das Reich Gottes. Und Menschen werden auf dich kommen und du wirst Reich Gottes bauen, genau wo du bist. Und manchmal aber auch kann es heißen, investieren das Reich Gottes, dass man darauf achtet, was zum Beispiel natürlich jetzt auch in dem Alltagsleben, im Berufsleben, das Reich Gottes so behindert, dass ich eine Konsequenz, einen Schritt tun muss, um diese Behinderung aus dieser Behinderung herauszukommen. Ihr Lieben, das ist eine wichtige Sache. Aber das muss der Herr sagen. Manche führt er ganz deutlich und ganz strikt in das Berufsleben hinein und befördert sie sogar und andere nimmt er heraus. Oder lässt sie auf einen anderen Platz kommen, wo sie Behinderungen, die dieser Beruf mit sich bringt, entnommen werden, um dem Reich Gottes zu dienen. Aber nicht in dem falschen Sinne, dass wir Welt und Gemeinde teilen. Ihr Lieben, investieren in das Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Es muss immer die oberste Priorität haben. In unserer Familie, in unserer Verwandtschaft, in unseren Beziehungen, in den Bereichen unserer Arbeit, in den Schulen und in der Gemeinde. Investiere mehr in deinen Dienst, den du in der Gemeinde hast. Investieren heißt den Herrn fragen, Herr, wie siehst du diesen Dienst? Ist da etwas, was Neues auf mich zukommt? Ich bin auch bereit für Neues. Das ist manchmal nicht einfach. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ihr Lieben, es ist ganz wichtig, dass wir uns diese Frage gefallen lassen, ob wir wirklich investieren in das Reich Gottes. Das Letzte, um 8 bin ich fertig, genau. Ja. Und das Letzte, das Vierte, was ich noch sagen möchte, das ist schon in den prophetischen Worten noch angeklungen, die wir vorher gehört haben, wo es um Verheißungen geht. Ihr Lieben, ich denke Folgendes. Es ist von größter Bedeutung, dass wir wachsen, den Raum unseres Zeltes weitermachen in dem Bereich der Beharrlichkeit und der Ausdauer im Festhalten an Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Und ich sage das auch, ich möchte es nur als ein Beispiel aus der Bibel nennen, weil ich denke, das Beispiel kann uns helfen, dass das eine ernsthafte Sache ist. Ihr Lieben, wenn viel Zeit vergeht und es passiert nichts von dem, was Gott verheißen hat, ja noch mehr, es wird immer unmöglicher. Es schaut nach 5 Jahren noch unmöglicher aus, dass das passiert, was Gott verheißen hat, als beim ersten Tag, wo er es gesagt hat. Da waren wir alle noch sehr, sehr voller Begeisterung. Aber je länger es dauert, umso unmöglicher erscheint es. Dann geschehen Prozesse, die uns sozusagen an dem Ausharren und an dieser und der Beharrlichkeit, wo das angeknappert wird. Aber ihr Lieben, da treffen wir dann manchmal Entscheidungen und manchmal falsche Entscheidungen. Und diese falschen Entscheidungen haben Konsequenzen. Ich möchte euch erinnern an dieses Beispiel aus dem Volk Israel. Das Volk Israel hat von Gott in Ägypten eine Verheißung bekommen. Und nämlich die Verheißung, ich werde mein Volk aus Ägypten herausführen und in das gelobte Land bringen. Von dieser Generation vielleicht 1 Million Menschen, die das gehört haben, haben wie viele diese Verheißung erlangt? Nur 2. Ihr Lieben, das ist dramatisch. Das gibt mir zu denken. Das ist ein Bild. Nur 2. Es war allen gegeben. Ihr Lieben, eine Verheißung, die uns gegeben ist, können wir auch verpassen. Und das hat etwas zu tun mit diesem Ausharren und mit dieser Dauerhaftigkeit, wie wir daran bleiben. Was ist passiert? Ihr kennt die Geschichte. Sie waren schon fast im neuen, in dem gelobten Land. In Kadesh Barnea. Das ist nicht mehr weit von Hebron entfernt oder von Beersheba entfernt. Und von dort aus hat das Volk Israel diese 12 Kundschafter in das gelobte Land gebracht und gesandt. Und da sind sie dann zurückgekommen und haben 10 von ihnen haben ganz schreckliche Dinge erzählt über dieses Land. Und ihr Lieben, das Volk Israel hat dem, was diese 10 Leute erzählt haben, nämlich an der Unmöglichkeit, dass sie dieses Land erreichen. Das heißt, an der Unmöglichkeit, dass Gott seine Verheißung erfüllen würde, ist es zerbrochen. Sie haben nur gehört, es ist dort und dort das und das, und das hat ihnen vor Augen geführt, es ist unmöglich, dass wir diese Verheißung erlangen. Und sie haben angefangen zu murren. Das ist immer das Erste, wenn Verheißungen nicht erfüllt werden. Innerlich oder äußerlich oder wie auch immer das. Unglaube. Und ihr Lieben, es ist hochinteressant, wenn wir in 4. Mose das lesen, wo diese Stelle steht, da heißt es dann, als Antwort Gottes auf das Murren des Volkes, heißt es Folgendes: Ich werde mit euch tun, was ihr jetzt vor meinen Ohren geredet habt. Das ist mal durch und durch gegangen. Das heißt, sie haben geredet, wir werden die Verheißung nicht erlangen. Sie haben gesagt, es ist unmöglich, dass Gott das tut. Gehen wir lieber zurück, Anfangspunkt, nach Ägypten. Vergessen wir die Verheißung. Und Gott sagt, was ihr jetzt gesagt habt, genau das werde ich jetzt tun. Ihr werdet es eben nicht erlangen. Versteht ihr? Das ist eine ernsthafte Konsequenz. Und deswegen, wir werden manchmal Verheißungen nicht erlangen, weil wir nicht ausharren darin. Weil wir nicht in dem Glauben wachsen, auch wenn es unmöglich erscheint. Daran festzubleiben, das ist eine echte Herausforderung, auch für das neue Jahr. Und wenn sich die Verheißungen noch so viel hinziehen, das ist übrigens das Wort, das ich für 2012 gelost habe, auch wenn sich die Verheißung hinzieht, halte fest daran, es wird kommen. Ich predige mir selber jetzt, ja. Das ist ganz wichtig. Aber das heißt auch, ihr Lieben, vielleicht werden wir manches nicht erreichen, nicht erlangen von den Verheißungen, weil wir anders über diese Verheißungen geredet haben. Unser Reden darüber, unsere Frustration darüber, unser Aufgeben darüber, das würde heute auch in manchen prophetischen Worten gesagt, haltet fest. Haltet fest. Das hat mich so gefreut, weil das eben auch ein Thema war, von dem, was mir auf dem Herzen liegt. Im Glauben festhalten, sogar in der dunkelsten Nacht. Das ist die Herausforderung für 2012. Und es wird geschehen. Denn es könnte sein, dass wir es nicht empfangen. Ihr lieben Israel hat es empfangen, aber die nächste Generation. Alle die damals entscheiden konnten beim Auszug, die haben es nicht erlangt. Die Kinder und ihre Kindeskinder haben es erlangt. Gott ist treu zu seinen Verheißungen. Es kann sein, dass er uns Verheißungen gibt, die für unsere Epoche gedacht waren, aber unsere Kinder erben, weil wir nicht festgehalten haben. Ihr Lieben, das ist möglich. Das ist nicht hundertprozentig so. Es gibt viele Gründe für Gott. Es gibt manchmal Gründe, dass Gott erst einen festgelegten Zeitpunkt hat und wir müssen darauf warten. Es ist nicht immer unsere Schuld. Ja, das will ich überhaupt nicht sagen. Ich will nur sagen, wir sollten aufpassen, wie wir mit unseren Verheißungen umgehen, damit wir nicht durch unseren Umgang mit diesen Verheißungen selbst sozusagen einen Punkt setzen, wo Gott dann sagen muss, ich tue dir genauso, wie du es jetzt gesagt hast. Und ihr Lieben, das ist ein Wort, das möchte ich beherzigen. Und darum lasst uns wachsen in dem Ausharren, in den Verheißungen. Amen.